Voices of Implantology. Der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Wir wissen über viele Dinge einfach den Einfluss der Prothetik auf die Gesamtgesundheit des Implantats, des periimplantierenden Gewebes nur zu wenig. Also wir müssen auf der einen Seite unsere Hausaufgaben machen und Daten sammeln. Die Daten sammeln, das geht heute deutlich einfacher als in der Vergangenheit. Wir haben Technologien wie den Intraoral-Scanner, wo wir eigentlich sehr, sehr große Datenmengen komplett ohne irgendeinen Nachteil für den Patienten aufnehmen können, über längeren Zeitraum. Wir können beobachten, vielleicht auch mit KI auswerten, was passiert mit diesen Geweben. Und der zweite Punkt ist, wenn wir diese Daten haben, wir haben auch heute sehr, sehr viel Wissen, wir müssen das Wissen noch mehr in die Breite bringen. Also eigentlich ist es so, wahrscheinlich ist jeder zahnärztliche Kollege, jede zahnärztliche Kollegin irgendwo mit Implantologie konfrontiert in ihrem Alltag und die allerwenigsten haben aber eine Fortbildung dazu besucht.
Lieber Florian, es ist uns eine große Ehre, dich heute im Voice-Studio begrüßen zu dürfen. Professor Beuer ist Direktor der Abteilung für zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin und Funktionslehre der Charité in Berlin und wie jeder weiß, amtierender Präsident der DGI. Und wir möchten mit ihm sprechen, wie die Implantologie, die Prothetik in den letzten Jahren sukzessive revolutioniert hat, also einen echten Zahnersatz inklusive Zahnwurzel ermöglicht hat. Und ich habe ein Zitat von heute Morgen aufgeschnappt. Die Implantologie hat die Prothetik so ermöglicht, dass sie erst so richtig Spaß macht heutzutage. Ich möchte mal direkt mit einer etwas provokanten Frage starten. Und zwar der Frage, welche Rolle spielen denn heute in der Praxis und auch in deiner universitären Praxis nicht implantologische Konzepte überhaupt noch? Wo stehen wir da in der Verbreitung mittlerweile?
Um da ganz ehrlich zu sein, natürlich spielen auch nicht implantologische Konzepte eine tragende Rolle. Ich würde sagen, auf der einen Seite natürlich die ganz klassischen Konzepte, die ja so im Vortrag so ein bisschen beleuchtet habe, dass noch Zähne beschliffen werden, wenn Zähne fehlen, also die klassische Brückenprothetik. Durchaus auch Teilprothesen zu befestigen, wo ich sagen würde, da macht die Implantologie eigentlich total Sinn und da ermöglicht es uns sehr, sehr viel Zahnhartsubstanz zu schonen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Konzepte, ich denke jetzt nur an die Klebebrücken zum Beispiel bei Jugendlichen, wo ich sagen würde, ja, da ist es die Therapie der ersten Wahl und da müssen wir eigentlich nicht drüber diskutieren. Also insofern, es wird in Zukunft sicher ein Mix bleiben. Wir werden fehlende Zähne durch konventionelle Konzepte ersetzen, in bestimmten Bereichen, aber die Implantologie ist so ein wertvoller Teil und bringt uns in sehr, sehr vielen Situationen eben eine deutlich, deutlich bessere Ausgangsposition, als wir vorher waren. Ich habe das eigentlich in meinem Vortrag fast vergessen, aber so, es war eine Horrorfrage im Studium, wenn man bekommen hat, erklären Sie mir was über Teilprothetik. Bei einer Teilprothetik, also wenn noch ein Restzahnbestand da ist, wie verankere ich eine Prothese an den Restzähnen? Es gibt so viele unterschiedliche Konzepte, die so wahnsinnig komplex sind. Mit ein, zwei künstlichen Pfeilern ist das Problem komplett gelöst. Und deswegen glaube ich, diese Vereinfachung, die wir dort haben, die war so ein Segen für die Prothetik, die möchte ich eigentlich auf gar keinen Fall mehr missen.
Also ich stamme selbst noch aus einer Zeit, wo die Zahntechnik mechanisch sehr, sehr komplex war. Und da ist es sicherlich ein Segen, die Implantologie. Und was würdest du sagen, welche Probleme zu lösen sind, damit eben der Standard Implantologie noch mehr Fuß fasst und eben die Ausnahmen, die du beschrieben hast, wo das natürlich sinnvoll ist, nicht direkt zu implantieren, noch weniger werden.
Ja, also ich denke, es sind vor allem zwei Dinge, über die wir uns unterhalten müssen. Das erste ist wirklich so, wir wissen über viele Dinge einfach den Einfluss der Prothetik auf die Gesamtgesundheit des Implantats, des periimplantierenden Gewebes nur zu wenig. Also wir müssen auf der einen Seite unsere Hausaufgaben machen und Daten sammeln. Die Daten sammeln, das geht heute deutlich einfacher als in der Vergangenheit. Wir haben Technologien wie den Intraoral-Scanner, wo wir eigentlich sehr, sehr große Datenmengen komplett ohne irgendeinen Nachteil für den Patienten aufnehmen können, über längeren Zeitraum. Wir können beobachten, vielleicht auch mit KI auswerten, was passiert mit diesen Geweben. Und der zweite Punkt ist, wenn wir diese Daten haben, wir haben auch heute sehr, sehr viel Wissen, wir müssen das Wissen noch mehr in die Breite bringen. Also eigentlich ist es so, wahrscheinlich ist jeder zahnärztliche Kollege, jede zahnärztliche Kollegin irgendwo mit Implantologie konfrontiert in ihrem Alltag. Und die allerwenigsten haben aber eine Fortbildung dazu besucht. Also die allerwenigsten haben dieses spezifische Wissen. Ich würde so, das war also ein Projekt für die DGI, mal einen Kongress zu machen, Implantologie für Nicht-Implantologen. Also genau für diese Leute, die eigentlich nicht auf einen implantologischen Kongress gehen würden, aber die ganz, ganz sicher im Laufe ihres Berufsjahres die eine oder andere implantatprothetische Arbeit machen und denen manchmal durch dieses Wissen abgeht. Das Gleiche gilt fürs Labor ganz genauso, wobei man grundsätzlich würde ich sagen, ist das Know-how in der Zahntechnik, was die Implantatprothetik angeht, höher als in der Zahnärzteschaft.
Da möchte ich auch gleich noch anknüpfen, aber vielleicht zuvor noch die Frage, wo man ansetzen kann, um eben die Konzepte noch stärker zu vereinfachen. Hilft da die Digitalisierung? Weil da ist es ja oftmals komplex, sich mit den Systemen erstmal einzulernen.
Also ich denke vor allem, wenn man an die zukünftige Generation der Kolleginnen und Kollegen im Labor und in der Praxis denken, dann ist natürlich die Digitalisierung was, was uns unheimlich hilft. Also ich möchte nur ein Beispiel rausgreifen. Ich hatte vorher eine Diskussion mit einem sehr, sehr erfahrenen Implantologen, der gesagt hat, du, ich habe in deinem Vortrag gesehen, ihr guidet alle Implantate. Und dann, warum macht ihr das? Ist es ein Defizit in der Ausbildung? Nee, ich sehe es genau andersrum. Weil damit kann ich es eigentlich wirklich eigentlich fast ausschließen, dass ein Implantat in einer Position ist, die sich nicht optimal versorgen kann. Und wenn ich das ausschließen kann, wäre es fahrlässig, auf diese Technik zu verzichten. Und für all unsere jungen Kolleginnen und Kollegen ist das vollkommen selbstverständlich. Das ist die Technik, die sie verfolgen. Die sind Digital Natives, die können damit sehr, sehr gut umgehen. Ich bin grundsätzlich natürlich bei dir. Wenn ich jetzt sehe, auch immer die beiden Vorträge der Teams aus Zahnärzten und Zahntechnikern gesehen haben, dass es schon sehr, sehr viel Koordinierungsbedarf ist, dass sie diese einzelnen digitalen Daten zueinander bringen, vor allem wenn die Aufgaben komplexer werden. Also wenn ich über sehr, sehr komplexe prothetische Arbeiten spreche, das ist nicht Plug and Play. Aber da wird die Entwicklung weitergehen. Und ich glaube, das ist wirklich das Asset, das die nächste Generation hat. Das sind diese Digital Natives und die werden das deutlich mehr noch vorantreiben, auch weil sie es analog vielleicht gar nicht so können, weil sie Wege finden müssen, das Ganze digital zu lösen. Also da bin ich eigentlich sehr, sehr guter Hoffnung.
Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr auch die Fallbilder dieser Episode sehen möchtet, schaut euch das Video auf unserer Website voicesofimplantology.com an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wo muss denn die Prothetikkompetenz künftig liegen oder wo wird sie liegen? Also Prothetikkompetenz, vielleicht auch im Sinne von Digitalkompetenz beim Prothetiker, beim Zahntechniker, in der KI. Wie siehst du da die Zusammenhänge?
Ach, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Insofern, wenn man diese letzte Frage, die Frank Schwarz, also die Moderation übernommen hat, wo er gefragt hat, ja, neue Approbationsordnung, kommen bessere Zahnärzte raus? Und er hat es eigentlich ganz klar mit Nein beantwortet. Und so muss ich es für mein Fach ja beantworten. Man hat die Inhalte deutlich reduziert. Jetzt muss man ganz ehrlich sein, die Anforderungen unserer Patienten sind jetzt noch sehr, sehr komplex. Ich denke, die werden sich auch ändern. Ich denke, wenn unsere Generation die Hauptpatienten sein wird, wir werden eine andere Anforderung haben als die Babyboomer, die eigentlich noch durch den Zucker geschädigt wurde, die sehr, sehr viele Zähne verloren haben. Also das wird auch nochmal, also das Klientel wird sich auch verändern. Aber es ist eigentlich schon so, also wir müssen eigentlich den Fakt mal hinnehmen, das prothetische Wissen, das ich im Studium vermittelt bekomme, ist weniger geworden. Postgraduierte, strukturierte Ausbildung in der Prothetik gibt es quasi nicht. Wir haben die nächsten 10, 15 Jahre eigentlich nur die Herausforderung, dass wir diese komplexen Versorgungen haben oder die komplexen Lückengebisssituationen. Die Zahntechnik hat hier eine sehr, sehr große Kompetenz und die kann in meinen Augen durchaus auch von dem reinen, und ich mag das immer nicht, wenn sie einen Zahntechniker als Handwerker bezeichnet. Handwerk ist für mich, also der stellt ein hochwertiges Medizinprodukt her und das ist nicht nur reines Handwerk, sondern der hat auch Know-how, das durchaus in die Therapieentscheidung mit einfließen kann. Und das, glaube ich, könnte man in Zukunft mehr nutzen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir nicht an strukturierten Weiterbildungsprogrammen drumherum kommen. Das, was uns der angloamerikanische Raum eigentlich vormacht, dass wir wirklich Programme haben, postgraduierte Programme, die über 2, 3 Jahre durchaus in klinischer Präsenz an einer Ausbildungsstätte mit einhergehen, dass wir das bei uns auch brauchen, um das Wissen, das wir jetzt haben, in die nächste Generation zu bekommen und uns da weiterzuentwickeln.
Das wäre sicherlich ein guter Weg, logischerweise, da anzusetzen. Und inwiefern siehst du es auch schon während der universitären Ausbildung untergraduiert, hast du heute gesagt, dort vielleicht noch früher anzusetzen?
Also da ist in meinen Augen natürlich auch die Implantologie zurzeit, da sie nicht wirklich in der Approbationsordnung steht, irgendwo unterrepräsentiert und spiegelt eigentlich nicht die Versorgungsrealität wieder. Weil wenn ich jetzt heute sage, okay, ich habe einen Lückengebiss und ich bringe eigentlich nur konventionelle Prothetik bei, dann habe ich eigentlich, wir haben es vorher gesagt, das, was Spaß macht oder das, was eigentlich wirklich erfolgversprechend ist, habe ich dann komplett ausgeblendet. Also es gehört wirklich in meinen Augen als echte Therapieoption eigentlich diese Pflichtkurse untergraduiert mit rein. Und nicht nur in eine Vorlesung und auch nicht nur in einen Kunststoffkiefer am Nachmittag, sondern die echten Behandlungskurse, da muss die Implantologie mit rein. Inwieweit man dann die Chirurgie von den Studierenden machen lässt oder das jemand anders macht, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber es muss diese Versorgungskonzepte und zumindest die prothetische Versorgung, auch die Planung, das müssen wir eigentlich dort abbilden, weil dort ist eigentlich wirklich, und das ist die Schmiede unserer zukünftigen Generation an Kolleginnen und Kollegen, und das, wir würden eine große Chance verpassen, wenn wir das nicht machen.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes. Kommen wir abschließend noch so ein bisschen an deine Wünsche in der Zahnmedizin, die auch so ein bisschen zur Sprache gekommen sind. Da sind sicherlich allgemeine Trends schon da, aber du hast das ein bisschen dann auch entsprechend strukturiert. Thema Personalisierung, minimalinvasiv, mikroinvasiv, noninvasiv und die Zahnmedizin als Teil der Medizin insgesamt. Also wo siehst du da aktuell die wichtigsten Entwicklungen?
Also ich glaube, wenn man diese Wünsche so ein bisschen aufgleist, dann würde ich sagen, das eine ist wirklich so, dass wir diese Schritte, die vor 30 Jahren mit dem, als die Lupenbrillen kamen und so, dass wir die nicht wahnsinnig weiter konsequent weitergegangen sind. Also das heißt, in meinen Augen ist es eigentlich so, die Uni Genf hat vor vielen Jahren OP-Mikroskope auch für die restaurative Zahnmedizin angeschafft. Also ich glaube, das könnte in der restaurativen Zahnmedizin wirklich ein sehr, sehr wichtiges Tool sein. Natürlich sind wir dann immer vor dem Hintergrund, wer bezahlt was. Solange ich für das, wenn eine Krone, die ich relativ schnell präparieren kann, die sehr, sehr gut bezahlt ist, ist vielleicht nicht so auf der Hand, dass ich sage, okay, ich kämpfe um jeden Kubik Mikrometer Zahnhautsubstanz. Aber genau das muss man eigentlich machen. Und das kann ich mit dem Mikroskop natürlich deutlich besser, wenn ich es besser sehe, als wenn ich das nicht mache. In der Chirurgie haben wir die Daten. In der Chirurgie haben wir die Daten, dass mit einer Vergrößerungshilfe die Lappen besser heilen. In der Parochirurgie, dass ich eine bessere Deckung eigentlich meiner Rezessionen hinbekomme. Also da haben wir eigentlich den Beweis. Das ist also, wir müssen mit Zahnhautsubstanz, glaube ich, sehr, sehr viel vorsichtiger und wertschätzender umgehen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, als ich das gelernt habe. Was ist die Aufgabe der Zahnmedizin in der Medizin? Also geht es eigentlich nur darum, die Kaufunktion wiederherzustellen, die Leute wieder sozialfähig zu machen? Ich glaube, es geht weit darüber hinaus. Und ein Stichwort, das für mich eigentlich so ja, ein so zentraler Punkt ist, ist Schlafapnoe, Airway. Also wo wir wirklich die Möglichkeit haben, die Sterblichkeit unserer Patienten. Also klar entscheiden wir nicht über Leben oder Tod, aber wir können einen signifikanten Anteil leisten, dass Patienten mit diesen Problemen eben eine bessere Lebenserwartung haben. Und genauso für mich ist eigentlich so die Nummer eins Erkrankung, da bin ich vielleicht auch persönlich geprägt, ist die Demenz. Und auch dort hat die Okklusion mit der Durchblutung von bestimmten Gehirnarealen, wenn ich in bestimmten Regionen Okklusion habe, einen zentralen Punkt. Und da würde ich eigentlich auch sagen, das müssen wir uns genauer anschauen. Da müssen wir schauen, wie viel positiven Einfluss können wir da wirklich aufbringen und können wir bewirken. Da würde ich dann sagen, das sind zwei zentrale Punkte. Dann hätte man echten Mehrwert, der weit über die Zähne hinausgeht. Und damit sind wir auch als wichtige Disziplin in der Medizin verankert. Und das ist eigentlich immer so das Gefährliche. Ich würde so komplex und schön diese Dinge sein, die wir im Labor machen und da einschrauben, dass wir es nicht darauf reduzieren und auch nicht nur auf das Wohlbefinden des Patienten, sondern dass wir wirklich sagen, okay, wir haben auf die Lebensqualität, auf die Lebenserwartung, auf viele sehr, sehr wichtige Parameter einen deutlichen Einfluss.
Zwei sehr spannende, konkrete Punkte, die du da ansprichst. Ja, und da möchte ich gerade nochmal abschließend vielleicht anknüpfen beim Thema Alterszahnmedizin, auch nochmal hinsichtlich Prothetik. Es werden ja Konzepte diskutiert. Man sagt ja logischerweise mit zunehmendem Alter tendenziell eher abnehmbar. Haben wir aber heute auch gehört, ist vielleicht gar nicht immer so günstig. Gibt es auch Studien, die vielleicht dagegen sprechen. Gerade wenn es abnehmbar ist, muss man es natürlich auch abnehmen und reinigen. Wie sind da eure Konzepte, in welchem Alter wie zu versorgen, speziell bei wirklich alten Patienten, zu sagen, ich mache es wirklich abnehmbar oder ich mache es vielleicht tendenziell vielleicht doch eher wieder festsitzen. Also finde ich extrem spannend und wahrscheinlich auch wenig wirkliche Studienlage dazu.
Genau, also da ist eigentlich wirklich so, dass das hatten wir in der Diskussion ja auch so ein bisschen angeteasert, dass es zwar die Daten gibt, dass das Festsitzende grundsätzlich eigentlich besser ist, was die Periimplantitis-Neigung angeht, aber dass natürlich die Daten, die wir haben, so heterogen sind, dass wir das, was wir eigentlich da gerne rauslesen würden, vielleicht nicht rauslesen können. Da meine ich wieder, haben wir vorher schon mal drüber geredet, wir haben ganz, ganz wenig Daten. Wir müssen einfach mehr Daten sammeln. In USA zum Beispiel war ganz klar, dass Alterszahnheilkunde Horst auf gar keinen Fall herausnehmbar, weil das kann der Patient nicht handeln. Das heißt, der Patient muss es ja raus und reinnehmen können. Wir haben bei uns kein wirklich strenges Konzept, was das Alter angeht. Also ich würde eigentlich immer unterscheiden, Und da zitiere ich den Otto Rehhagel ganz gerne. Also ich weiß nicht, ob du bist ja da relativ klar beieinander. Und der Otto Rehhagel hat einmal gesagt, der war so einer, der war bekannt dafür, bei Werder Bremen auch Spieler über 30 einzusetzen, was zu der damaligen Zeit eigentlich ein Novum war. Weil er hat gesagt, es gibt keine alten oder jungen Spieler, es gibt gute und schlechte Spieler. Und das, so würde ich es eigentlich auch sagen. Es gibt gesunde und Patienten, die mitarbeiten können, und es gibt eben Patienten, die hilfebedürftig sind. Und ich glaube, wichtig ist, weil wahrscheinlich ein gesunder Patient, na, wenn man seinen Lebensfortschritt anschaut, zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass er in die zweite Gruppe rutscht, dass ich zumindest Konzepte habe, die ich umbauen kann. Dass ich sagen kann, okay, wenn sie die Lebensumstände komplett ändern, dass er eine Möglichkeit hat, das, was er für viel Geld, mit viel Aufwand sich einbauen hat lassen, das so umbauen kann, dass es ein pflegbares Konzept ist. Sind wir wieder dabei? Wir wissen nicht mehr, ob das herausnehmbare, das besser pflegbare Konzept ist. Und für mich ist eigentlich immer so ein Totschlagargument. Ich habe irgendwann mal eine Zahl gehört, wie viele Prothesen an einem Tag in Berlin in den Pflegeheimen verschwinden. Also was der herausnehmbare Zahnersatz kann natürlich einmal dann auch weg sein.
Genau, das spricht wieder für die Abnehmer, für die Festnetz-Dinge. Aber ja, es ist sehr, sage ich mal, differenziert zu betrachten. Ich denke, damit können wir enden. Herzlichen Dank, Florian, für deinen Ausflug zu uns ins Studio. Wir sind auch gespannt, was es dann Ende November bei der DGI Neues gibt.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und für irgendwelche Kommentare melden Sie mich gerne an. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology.
Join the conversation.